Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Rexy? Rexy? Rexy! Wo steckt denn dieses verdammte Vieh schon wieder? Rexy! Ach, guck an, da bist du ja. Hast du wieder versucht, dich hinterm klitzekleinen Hochhaus zu verstecken? Ja, ach, dieser Rexy. Immer dasselbe mit dem. Schon zum 5. Mal ab dieser Woche Donnerstag sind die Leinwände überall wieder voller Tyrannosaurus-Rexe, voller Velociraptoren, voller Triceratopse und Langhälse oder wie die alle heißen. Jurassic World 2, das verlorene Königreich, startet in den Kinos. Würden mein Schoßtyrann Rexy und ich würden da schon wahnsinnig gerne jetzt sofort gleich mit euch drüber sprechen, aber dürfen wir nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ach, ihr kennt ja langsam dieses leidige Thema Sperrfristen für Filmreviews. Ja, dieses Mal, großen Dank an Universal Pictures, ist es wirklich ganz besonders peinlich. Es gibt eine Sperrfrist auf Filmbesprechungen zum neuen Jurassic-Spektakel. Und zwar, halten Sie sich fest, meine Damen, meine Herren, eine Sperrfrist bis heute Abend 21 Uhr. Obwohl der Film morgen Mittwoch in den Kinos startet. Ja, ist kein Witz. Heute Abend 21 Uhr. Ab dann dürfen wir rezensieren, also wertend über den Film urteilen. Vorher nicht. Was machen wir? Ist ganz einfach. Kurz vor 9 werde ich heute Abend anfangen, euch ins Bild zu bringen über das neueste Dino-Leinwand-Abenteuer und um Punkt 21 Uhr, also ganz genau vor den Nachrichten, gibt's dann die Filmkritik in einem Satz. Not macht erfinderisch und so. Bis dahin haben wir aber genug zu tun. Anna Wollner stellt euch eine neue Serie vor, Dietland, mega spannendes Thema Body Shaming. Und ihr lernt zwei finnische Serienmacher kennen, die den Sprung raus aus YouTube in eine richtige Vermarktung ihrer ersten beiden Staffeln geschafft haben. So, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Es ist die Serie der Stunde. Zumindest sagen das die Produzenten von Dietland, einer AMC-Serie, die bei uns ab heute auf Amazon Prime zu sehen ist. Es ist eine Serie über Body Positivity und gegen das Patriarchat. Anna Wollner.
So. Warum musst du lachen an dieser Stelle?
Nein, gar nicht. Nur bei Patriarchat dachte ich gerade irgendwie,
das
Mensch,
fällt dir sofort Anna Wollner ein.
Hast du ja schon vor Jahren hier für unsere Sendung beendet.
Das stimmt.
Du hast vorhin die ersten beiden Folgen schon gesehen von Dietland. Was ist da jetzt dran an diesem Label?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil die Serie die MeToo-Debatte ein Stück weiter dreht und auch hinterfragt, nämlich wie weit man im Kampf der Geschlechter wirklich gehen will, also wie ernst man dieses Wort Kampf wörtlich nehmen sollte. Das alles wird garniert mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor und Fragen, die die Serie aufwerfen, die drehen sich so um Dinge wie Identität, um positive Körperbilder, um das Aussehen und die Selbstverwirklichung und sind, das wissen wir ja nicht erst seit Harvey Weinstein, deswegen aktueller denn je.
Absolut richtig. Lass uns mal erst klären, worum es da überhaupt genau geht.
Das Ganze basiert, Leseratten werden es wissen, auf dem gleichnamigen Roman von Sari Walker und hat zwei Handlungsstränge, die mich am Anfang so ein bisschen verwirrt haben. Die Hauptfigur ist Plum Kettle. Dieser Name klingt wie die Hauptfigur in einem Kinderbuch,
das
wie
stimmt.
Irgendwann auch mal jemand sagt im Verlauf der Serie. Sie heißt aber Plum, weil sie einfach aussieht wie eine Pflaume. Sie ist nämlich 150 Kilo schwer, war schon immer ihr ganzes Leben lang übergewichtig und hat mit diversen Diäten gegen die überflüssigen Funde gekämpft. Dabei sitzt der Fehler im System. Das ist nämlich krank und nicht Plum. Und ihr letzter, bisher radikalster Schritt ist eine geplante Magenverkleinerung.
I never wanted to stand out. I was just trying to fit in.
People like pretty things. You're not a thing.
That's me, Plum Kettle. Working for the country's biggest beauty magazine.
Dear Kitty, losing weight is impossible. Please make my hair
look dry and unhealthy. I answer letters to the picture-perfect editor Kitty Montgomery.
Sie arbeitet als Ghostwriterin bei einem Frauenmagazin, schreibt da im Namen der Chefredakteurin eine wöchentliche Kolumne für Frauen, also bewegt sich in einer Welt, in der sie mit ihren Funden eigentlich so gar nicht hineinpasst, denn diese Chefredakteurin ist wunderschön, immer top angezogen, mit High Heels unterwegs und perfekt geschminkt, so ein richtig schönes, rothaariges Biest. Und jetzt kommt der zweite Handlungsstrang. Plum wird angeworben von einer weiblichen Terrorzelle, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Vergewaltiger, Pädophile etc. umzubringen und ihre verschandelten Leichen medienwirksam in der Stadt auftauchen zu lassen.
Sind wir da immer noch im Bereich, das ganze Thema grundsätzlich ernst zu nehmen?
Es ist grotesk, aber es wird trotzdem ernst genommen. Das ist jetzt der einzige Haken, den ich mache oder die einzigen Minuspunkte, die ich verteile bei Dietland. Es fehlt so ein bisschen die Stringenz, denn in den ersten beiden Folgen ist das wirklich noch schwer zu durchschauen, denn da steht eigentlich das Bodyshaming und das Körpergefühl der Hauptfigur im Vordergrund. Viele Sachen in dieser Serie sind so spielerisch, mal so kleine animierte Elemente, so Halluzinationen, die sie zum Beispiel hat, denn sie erzählt das Ganze aus dem Off-Kommentar aus der Zukunft, also rückblickend auf ihr Leben. Und das dauert dann manchmal so ein bisschen zu verstehen, wo wir uns eigentlich gerade befinden, denn es wirkt, als hätte diese Serie zwei Ebenen, die nicht so richtig zueinander passen wollen. Diese emotionale Bodyshaming-Ebene und die Erlebnisse von Plum im Alltag und dann aber eben diese Verbrechen, die geschehen. Und das miteinander zu verbinden, das müssen die Folgen 3 bis 10 noch schaffen.
Ein Wort zu den Schauspielern. Es gibt neue und alte Gesichter in Dietland.
Gibt es. Juliana Margulies zum Beispiel, also Emmy und Golden Globe nominiert, ist Plums Chefin und damit ein altbekanntes Gesicht. Um auf die absolute Entdeckung dieser Serie zu kommen und quasi das neue Gesicht, das ist Joy Nash, die Plum spielt und die mit einer Selbstverständlichkeit diese Rolle ausfüllt und es auch schafft, ganz ähnlich wie Plum in ihrem Leben, trotz ihrer Körperfülle manchmal einfach nicht gesehen zu werden. Das hat mich wirklich überzeugt.
Wie feministisch ist die Serie unterm Strich?
Unterm Strich ist sie sehr feministisch. Es gibt Frauen in den Hauptrollen und es gibt Frauen hinter der Kamera. Zum Beispiel eine Kamerafrau, was auch für Juliana Margulies, die man ja wirklich als Fernsehveteranin bezeichnen kann, absolutes Neuland war. Sie hat gesagt, sie hat noch nie vorher mit einer Kamerafrau zusammengearbeitet und es war einfach nur großartig. Und inhaltlich ist das Ganze, das hat Produzentin Martin Noxen gesagt, so eine Art Fight Club für Frauen und zeigt auch diese Bandbreite und auch die Notwendigkeit einer solchen Serie. Nämlich, die dreht halt einfach diesen Gedanken weiter, was würde passieren, wenn jede sexistische Äußerung wie ein Verbrechen behandelt würde und wie gehen Frauen, die angeblich aus der Norm fallen, damit dann auch um. Denn anders als im Titel propagiert Dietland nämlich das Motto, die Welt muss sich ändern und nicht übergewichtige Frauen. Mhm. Und weil das Ganze so ein bisschen selbstironisch und mit Humor garniert ist, kann man hier auch noch lachen, wobei mir manchmal das Lachen fast im Halse stecken geblieben ist, weil als übergewichtige Frau kann ich sagen, es ist wirklich so.
Neugierig hast du mich gemacht. Anna Wollner, vielen Dank. Dietland könnt ihr euch auch ein Bild von machen, nämlich ab heute auf Amazon Prime.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wer einfach nur hier und da mal irgend so einen selbstgedrehten Unsinn auf YouTube veröffentlicht, der heißt YouTuber. Wer hier und da aber irgendeinen selbstgedrehten Unsinn auf YouTube veröffentlicht und es wie auch immer nicht selten mit normalem Menschenverstand gar nicht zu begreifen geschafft hat, dass sich das viele Tausend, manchmal sogar Millionen andere angucken, der heißt Influencer. Klingt wie eine Krankheit und ist in vielen Fällen auch ganz ähnlich unangenehm. Die Frage ist nur, was kommt denn dann jetzt also danach? Also die Steigerung von Influencer. Also wenn man es jetzt mal bei YouTube so richtig big gemaked hat, also wenn man mal wirklich was Kreatives, was wirklich qualitativ Hochwertiges auf dieser Do-It-Yourself-Video-Plattform erfunden hat. So eine richtige eigene Serie zum Beispiel. Also jetzt so eine mit Drehbüchern, mit Darstellern und mit Leuten, die eine Kamera richtig rumhalten können und die auch ohne fremde Hilfe den Aufnahmeknopf finden. Sowas halt. Wie kommt man mit seinem selbst produzierten Videocontent dann runter von YouTube und rein zum Beispiel ins Fernsehen oder rauf auf eine der vielen Streaming-Plattformen? Ist eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe. Also jetzt für all die potenziell extrem hochwertigen Serien, die ich in den kommenden Jahren noch schreiben, drehen und produzieren werde. Und ich habe 2 gefunden, und zwar 2 Finnen. Hier in Berlin. Finnen in Berlin. Auch nicht so häufig. Die haben das geschafft mit ihrer finnischen Serie über einen 19-jährigen Nerd. Maxi Malka heißt die Produzentin von Nerd, Dragon Slayer 666 und Alexi Delikuras heißt der Autor und Regisseur der Serie. Und fing alles mit den beiden an als ein YouTube-Projekt. Wie eben erzählt. Und jetzt läuft deren Serie bereits sehr erfolgreich im finnischen Fernsehen und in deren Mediatheken und tatsächlich auch die weltweite Vermarktung läuft. Also ich kann euch hoffentlich bald mit Freude verkünden, dass Nerd Dragon Slayer 666 auch irgendwo bei uns zu sehen ist. Die Story ist nämlich wirklich sehr witzig. Es geht um einen 19-jährigen Hardcore-Gamer, also so richtiges Gamer-Klischee, dem die Mutter irgendwann den PC wortwörtlich aus den Händen reißt und er ab da total verzweifelt, ohne seinen Rechner ganz auf sich selbst gestellt, zum ersten Mal seit er denken kann, völlig alleine, also ohne Maus und Tastatur, in diese gefährliche, böse, echte Welt raus muss und guckt, wie er da überlebt. Story fand ich spannend, die beiden Typen fand ich witzig und die erste Frage an beide, an Produzentin und Regisseur, war natürlich, also warum jetzt genau so eine Geschichte, wo kam das alles her?
Well, I don't know. We just wanted to make an elevating story about gamer, because usually they are shown as pathetic nerds, I guess. So this time we wanted to have like first hero for all the gamers in the world, and do a traditional sport movie, mm-hmm. kind of like Rocky Balboa. You know, he's an underdog. Trying just to make it, so I think Dragon Slayer is our time, Rocky Balboa.
Yeah.
And this has been 10 years in the making. Alexi has created the character 10 years ago for YouTube and written 5 books about the characters, yeah. So it was time for a fictional series. So it's not an adaptation, but the characters have been very much alive for a long time.
Mm-hmm. And that is something that I'm really, really interested in, because I was thinking about people, young people, having good ideas, being able to write something down, to maybe do a good script and maybe find some talented actors who would help them out. But the step from just having a YouTube channel to getting it done over like your own plate, to getting a marketing concept and stuff like that. Mm. How did that work and how did it happen in the end?
Well, I think I was lucky with the YouTube views, because when I made the first clips on 2007, mm-hmm. It became a huge YouTube hit, and that helps a lot. And my main goal was to make a film, but I guess I tried that. I was hoping that if the YouTube views would help with that, I could get the film easier financed. But it's not that easy. Apparently, it's easier to make a book about famous YouTube videos. So first was YouTube, then book. Then if a book is famous in Finland, it's easier to get it financed in film.
Okay.
So that was my road. And of course, I wanted to make the book, but I was also aware of the fact that if I make a first book about gamers that are popular, then it's probably easier to make a film about it.
From a producer's perspective, the fact that he was in film school and he came to a company and offered a good script, mm-hmm. Means more than a YouTube video with clicks. So Alexi was doing his master's, uh-huh. and he had a good script.
Well, that is hugely interesting, because I think that a lot of people really believe that if they have a YouTube channel with maybe 1.5 million viewers on their clips, that this is today's door opener for everything.
Yeah.
Not the case.
No, because if it's on YouTube, why should it be somewhere else?
Mm-hmm.
That's the common question I've been asked.
Mm-hmm.
So I have to make up a good script and so that there's a good reason to make it in the big theaters, or in this case in TV and Yle Arena.
So even nowadays it comes all back to quality.
Yes, and I think it was also in the beginning a collaboration with Alexi to move away from the YouTube and as producers to offer him good filmmakers to support his goal of making a good series, because you cannot do it alone like you do YouTube alone.
Mm-hmm. Exactly, yeah.
And young audience, they are fed up with YouTube. Like, they have so much stuff on YouTube.
Yes.
They just want some quality content.
Sounds really good. For now, thank you very much. I'm curious to see Nerd. When and how are the plans to show it to the huge audience?
So the first season is already out in Finland, and Wiley Sales is taking care of the marketing and distribution, mm-hmm. and they are in talks with Germany as well. So I hope we hear some news soon. And we have two more seasons commissioned, and we're filming those in May and June. So they will be completed, both seasons, by the end of this year.
Yeah. Great story of success. Thank you very much, guys.
Thank you.
All the best for The Nerd, and can't wait to see it.
Thank you.
Thanks.
Thanks, man.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Geht's doch weiter mit Roseanne? Wie schnell man mit wirklich dämlichen, rassistischen Äußerungen seine ganze Karriere aufs Spiel setzen kann, merken wir zurzeit an Serien-Megastar Roseanne Barr. Wie langsam man mit wirklich dämlichen, rassistischen Äußerungen seine ganze Karriere aufs Spiel setzen kann, merken wir dagegen schon länger im Deutschen Bundestag. Aber darum geht's gar nicht, sondern um Roseanne. ABC hat die Neuauflage ihrer Kult-Sitcom Roseanne sofort abgesetzt, nachdem die Schauspielerin eine frühere Mitarbeiterin von Barack Obama rassistisch beleidigt hatte. Obwohl der Reboot quotenmäßig super lief und ja auch viel mehr Stars als nur Roseanne selbst beteiligt waren. Genau das könnte jetzt zum Retter werden, denn wie ABC jetzt mitteilte, habe man vor allem Mrs. Barr abstrafen wollen. Die aktuelle Überlegung ist daher, ob und wenn ja, wie man die Serie ohne die Namensgeberin weiterlaufen lassen könnte. Eventuell unter dem Familiennamen des TV-Clans The Connors. Nur ein Gerücht oder ein ernsthafter Ansatz? Immerhin wird House of Cards ja auch ohne Kevin Spacey zu Ende gedreht. Wir bleiben da mal dran. Star Trek 4, jawohl, und 5 auch. Dass es nach bisher drei erfolgreichen Star Trek-Filmen rund um die jungen Versionen von Kirk, Spock und Co. weitergehen würde, war eigentlich klar. Allerdings gab es von Verleih Paramount lange keine zählbaren News mehr zu den Sternflottenabenteuern. Bis jetzt, denn nun ist eine, Achtung, Regisseurin für Film Nummer 4 verpflichtet und bekannt gegeben worden. Die erste Frau überhaupt, die bei einem Star Trek-Film Regie führt. Es handelt sich um die Britin S.J. Clarkson, die bisher vor allem in erfolgreichen Serien wie Orange is the New Black und Jessica Jones Action und Cut rufen durfte. Nun wird sie das also im nächsten Star Trek-Film tun, vermutlich bis auf den verstorbenen Anton Yelchin mit allen Stars, die auch in den ersten drei Filmen dabei waren. Und wo wir gerade schon bei froher Kunde sind, dachte man sich wohl beim Verleih, geben wir mal gleich mitbekannt, dass es definitiv auch noch mindestens einen fünften Film der Reihe geben soll. Bis dahin ist Geduld gefragt, denn selbst mit den Dreharbeiten von Nummer 4 soll es nicht vor irgendwann 2019 losgehen. Es geht wieder los. Na, mein Kleiner, willst du einen schönen Luftballon haben? Richtig, da war ja noch was. Die Neuauflage von Stephen Kings S muss ja noch weitergehen. Was haben wir uns schön gegruselt letztes Jahr über diesen neuen, echt fiesen Clown Pennywise, gespielt von Bill Skarsgård. Und genau der war es jetzt auch, der in einem Interview Tacheles geredet hat. Was war da los? Im April hatte S-Regisseur Andy Muschietti für Verwirrung bei den Fans gesorgt, nachdem er ein Bild auf Instagram gepostet hatte, zusammen mit seinen jugendlichen Stars des Films und der Unterschrift Aufwachen, Loser. Schien, als seien die Dreharbeiten gestartet, waren sie aber gar nicht. Danach Funkstille. Die hat Bill nun gebrochen, indem er in einem Interview mit Dan of Geek sagte, ich stecke gerade mitten in dem Prozess, mich wieder in die Figur Pennywise hineinzufinden. Ich glaube, sie starten im Juli. Ich bin mir nicht sicher, wann ich dazukommen werde, aber irgendwann jedenfalls in diesem Sommer. Genau die richtige Zeit, uns schon mal vorzugruseln. 2019 wird das geplante S-Finale dann wohl planmäßig ins Kino kommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Weißt du noch, wann du zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen hast? Wenn man sie zum ersten Mal sieht, ist es wie ein Wunder. Man liest in Büchern was über sie, man sieht Knochen im Museum. Aber richtig glauben kann man es nicht. Sie sind wie Mythen. Und dann siehst du den ersten Lebendigen.
Also ich kann mich absolut fantastisch daran erinnern, wann ich zum ersten Mal einen richtig echten Dinosaurier gesehen habe. Es war 1993, ich saß im Kino in Jurassic Park und konnte, wie viele andere auch, nicht glauben, was ich da sehe. Echte Dinos wie gesagt, zumindest hat das, was Steven Spielberg da damals auf die Leinwand gezaubert hatte, so super echt ausgesehen. Ganz großes Gänsehautkino. Morgen, ja, Kinostart ist Mittwoch, nicht Donnerstag. Und 25 Jahre nach dem ersten Jurassic Park Film kommen die Dinos also zum 5. Mal in die Kinos. Die ersten 3 hießen ja Jurassic Park. Seit dem bisher letzten von 2015 heißt die Weiterführung Jurassic World. So auch der neue ab morgen Jurassic World, das gefallene Königreich. Damit zurück zum Anfang, dem Dialog der beiden Hauptdarsteller Bryce Dallas Howard und Chris Pratt. Sie spielt wieder die ehemalige Chefin des Dino-Parks aus dem letzten Film, er wieder den ehemaligen Raptorentrainer. Warum? Ja, ehemals. Denn der Park ist ja quasi vollständig zerstört und die letzten Dinos leben da jetzt so frei vor sich hin. Und nun bedroht ein Vulkanausbruch die Insel. Die Insel soll also in die Luft fliegen in absehbarer Zeit und die letzten dort noch lebenden Dinos sollen gerettet werden. Plötzlich wird die Moralfrage gestellt.
Es ist nicht deine Schuld.
Doch ist es.
Nein. Es ist meine. Ich habe ihnen den Weg gezeigt.
Ja, siehe da, die ehemaligen Dino-Park-Angestellten kriegen es mit der eigenen Moral zu tun, als ihnen klar wird, dass das Geschäft mit Dinosauriern hinter Gittern jetzt vielleicht auch nicht so ganz zu 100% sauber war und ist. Das ist die grobe Rahmenhandlung. Die letzten Dinos müssen runter von der explodierenden Insel und wieder mal stehen die empathischen Dino-Schützer denen gegenüber, die die exotischen Urzeitriesen für viel Geld zu noch mehr Geld machen wollen. Klar, dass wir dabei im Kino auch vielen alten, großen und sehr hungrigen Bekannten wieder begegnen. Das wird jetzt niemanden wundern, dass Kollege T-Rex, also der Kassenmagnet überhaupt, wieder mit dabei ist und natürlich auch die ein oder anderen Raptoren. Es gibt aber durchaus auch ein paar neue, sehr spaßfreie, scharfzahnige Großechsen im Film. So, bisher habe ich noch nichts Wertendes gesagt. Ich schiele immer so mit einem Auge auf die Uhr die ganze Zeit. Ich hatte euch ja erklärt, ich darf erst um 21 Uhr was wirklich zum Film sagen, von wegen Sperrfrust und so. Bisher war das alles nur so eine Inhaltsangabe, wie ihr sie auch jedem Trailer entnehmen könnt, müssen das also heute punktlandungsmäßig hinkriegen auf genau 21 Uhr. Was ich noch sagen kann, ohne zu werten, ist, dass es der geplante Mittelfilm der neuen Jurassic World Trilogie ist und dass neben Bryce Dallas Howard und Chris Pratt auch Jurassic-Urgestein Jeff Goldblum einen Gastauftritt hat. So, ich sag jetzt schon mal Tschüss, bis nächsten Dienstag, da hören wir uns dann wieder zu einer neuen Ausgabe Eine Stunde Film. Tom Westerholt mein Name. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und mit dem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir der 21 immer näher kommen und sie jetzt erreicht haben. Die Kritik in einem Satz. Jurassic World 2 ist ein klassischer Mittelfilm. Er nimmt die Geschwindigkeit des Eröffnungsfilms von vor 3 Jahren auf, verliert sich aber auch im Lauf der Story. Die Dinos sind toll, das ist aber nichts Neues. Die waren immer schon State of the Art. Einen neuen, richtigen Wow-Effekt gibt es nicht. Die Story ist okay, am Ende aber auch nur ein Hinführen zum großen Finale im 3. Teil. Logisches Denken müsst ihr ausschalten und ein, wie ich finde, wirklich stranges Ende hinnehmen. Auch wenn das natürlich der große Cliffhanger fürs Finale sein soll. Ein guter, aber nicht der beste Jurassic-Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.